Deutschlandfunk, Querköpfe.
Schönen guten Abend. Was ist denn hier los? Ja. Sie haben sich ja noch gar nicht alle frei gemacht. Da kommen wir heute Abend gar nicht durch. Herr Rating kommt später. Ich bin Schwester Hedwig. Sagen Sie bloß, Sie haben Ihre Urinproben nicht mit. Ne? Wir müssen Stresstest machen.
Stresstest fürs Vaterland, dem Kabarettisten Arnulf Rating zum 60. Geburtstag. Eine Sendung von Harald Pfeiffer.
Jetzt kommt der Doktor wieder nicht. Ich könnte das ja hier alles alleine machen. Glauben Sie das? Ne? Ich habe beim alten Doktor Mabuse gelernt. Ne? Ja, ich kann spritzen, da bleibt Ihnen die Luft weg. Ne, der Junge, das ist ja alles, die Kerle, heute ist ja alles nichts mehr. Ne, die Kerle, ich hab sie ja alle da, ich krieg sie ja auch, wir müssen jetzt von der Regierung, bevor die Minister werden, ne, kommen die ja alle zum Checken. Ne, der Rösler war auch da. Ne, der Rösler, die haben ja bei der Wahl in Berlin verloren, ne? 1,8%, da haben sie gesehen, das Projekt 18, das war ein Kommafehler. Ne? Na, aber der Rösler, der war ja auch hier, bevor der sein Amt angetreten hat, ne? Also bevor der den Eid gemacht hat. Ich schwöre, am deutschen Volk zu verdienen, so bar mir Geld helfe, ne, da war der hier. Ne? Ne, da haben wir den gespritzt und so, da hat er gesagt, die FDP ist wieder da, ne? Ab morgen wird geliefert und dann hat die Dosis nachgelassen, da war er geliefert. Also die ganzen Kerle, das ist ja auch, wissen Sie, da muss ich sagen, da bin ich froh, dass wir unsere Angler haben. Ja, weil die hält sich wenigstens, ne? Die hatte da auch nicht einfach, die Angler, oder? Ne, jeden Tag eine neue Krise, das ist nicht einfach. Nur da mit dem Atom. Ne, da hast du vor einem Jahr gesagt, die Atomkraftwerke, da läuft jetzt alles so weiter. Zack, kommt ihr Fukushima dazwischen. Und da hat sie aber auch eine Kehrtwende gemacht, ja. Also da hat sie einen Fallrückzieher gemacht. Da hat sie das Knie kaputt gehabt, da musste sie hier zum Doktor kommen. Ne? Ja, da war ein Fallrückzieher. Ne, wenn das die Frauenfußballmannschaft im Sommer drauf gehabt hätte, dann wären wir Weltmeister geworden. Ne, da macht die. Ich meine, bei den Kerlen, die halten sich eben nicht. Ne, bei den Kerlen, das ist da dauernd Theater, da müssen wir dauernd gucken, ist da irgendwo noch eine 16-Jährige, ne, die sie aus dem Weg räumen müssen. Da müssen sie durch alle Hotelzimmer gehen, ist da irgendwo noch ein Zimmermädchen, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Ne? Das brauchen sie bei Angela Merkel nicht. Ne? Da müssen wir vorher nicht im Hotel gucken, dass sie die 16-Jährigen wegräumen, die gehen von alleine, da haben sie überhaupt keine Arbeit mit. Ne, Angela Merkel, die können sie doch nicht mit dem Zimmermädchen aus dem Amt kacheln. Die hat doch selber mal angefangen als Kohls Mädchen.
Der Name seines aktuellen Programms ist Stresstest Deutschland. Wenn Arnulf Rating sich ereifert, muss man schon mal zusammenzucken. Denn seine direkten Angriffe, ja, sie stressen manchmal selbst jene, die sich eigentlich für politisch aufgeklärt und weltoffen halten. So war er schon immer, auch in den 70er Jahren. Bei den drei Tornados.
Arthur Frating war die Handgranate,
lobt Kabarettkollege Heinrich Pachel. Von den drei Tornados wird in dieser Stunde noch oft die Rede sein. Sein müssen, denn Ratings Stil, seine Haltung, sind das Destillat einer langen Karriere, die mit dieser Kabaretttruppe begann. Eine Karriere von bald 4 Jahrzehnten, in denen seine Bühne von Wohnzimmern besetzter Häuser bis zu Ballsporthallen so ziemlich überall stand und in denen er später ein glänzender Gastgeber spöttischer Großveranstaltungen wurde. Und selbst wenn Arnulf Rating mit nun 60 Jahren nicht so bekannt ist wie die fernsehgewohnten Georg Schramm oder Urban Priol, sein Name gehört zum politischen Kabarett wie das Brandenburger Tor zu Berlin. Rating ist ein waschechter Berliner, auch wenn er am 10.10.1951 in Mülheim an der Ruhr geboren wurde. Später hat er eine kurze Zeit in Wuppertal gelebt und die sollte prägend sein.
In Wuppertal, da war damals ein sehr lebendiges Theater, unter anderem durch Peter Zadek, der da eine Antikriegsrevue gemacht hat, wo die Leute türenschlagend aus dem Theater rausgerannt sind. Und da habe ich gewusst, mit Theater kann man doch was bewegen, was in die Gänge setzen.
Das haben sie ganz direkt gemacht, also politisches Kabarett. Studiert hat Rating zunächst in Münster Mathematik und Physik. Doch eher erzählt er von den Demonstrationen dort in den 70er Jahren. Münster, Mathematik und Physik waren es also nicht. Das waren dann die Theaterwissenschaften und Berlin.
In Berlin habe ich dann bei Professor Arno Paul studiert. Der hatte damals dafür gesorgt, dass wir uns weltweit auch vor Ort auseinandersetzen konnten mit neuen Theaterbewegungen. Das ging von den USA, von der San Francisco Mime Troupe über Ariane Mnuchin in Paris und bis zu Dario Fo in Italien. Wir haben uns in England die Szene angeguckt und was heute so hier als Comedy oder erst viel später rüberschwappte, alles, was Monty Python gemacht hat und so, das haben wir damals vor Ort noch in den Kneipen kennengelernt und haben gesagt, das machen wir auch.
Es trafen sich 1977 Arnulf Rating und Günter Tews. Als dritten Mann, einem mit Akkordeon, hatten sie zuerst Jochen Krank gefunden, dessen Nachfolge 1982 Holger Klotzbach antrat.
Wir hießen die drei Tornados, weil das bei uns so sein sollte wie im Zirkus. Während oben die Luftnummer ist, wird unten schon der Löwenkäfig aufgebaut. Also schnell und nicht so wie das andere, was es damals so an politischem Theater gab, was so eher klischeehaft mit Zylinder und Zigarre und umgehelltem Schild der Gewerkschafter und wo man Aufrufe verlesen hat, dass man eingeschlafen ist. Wir wollten da Tempo und Aktion reinbringen und das ist uns dann gelungen.
Meine Freunde, die schwerste aller Prüfungen stand mir noch bevor. Meine Freunde verließen mich. Sie verließen die Fahne, heirateten und wurden leitend Angestellte. Halleluja. Plötzlich fühlte ich mich einsam, allein und arm. Ich wollte mich in die Tiefkühltruhe vom Supermarkt werfen, aber der Supermarkt hatte schon geschlossen. Ich wollte mich auf die Schienen der U-Bahn schmeißen, aber in Tübingen gibt es gar keine U-Bahn. Und da entdeckte ich im Papierkorb ein Exemplar der Zeitschrift Tempo. Halleluja! Und beim Durchblättern dieser Zeitschrift spürte ich, wie mein Herz vom Zeitgeist erleuchtet wurde. Ich wandelte mich vom Genossen zum Zeitgenossen. Und ich fragte mich, habe ich nicht auch das Recht, einen schwarzen 190e zu fahren? Habe ich nicht auch das Recht, wie ein Yuppie, Frampi oder Ultra zu leben? Und ich sagte, ja, Helmut, fass Mut. Und ich fasste Mut. Ja, ich wollte arbeiten gehen. Ja, ich wollte Erfolg haben. Und der Zeitgeist gab mir eine Chance als Prospektverteiler. Ich habe euch die Botschaft von Boss in die Briefkästen gedrückt. 18 Stunden am Tag. Und als ich es alleine nicht mehr geschafft habe, habe ich Tamilen um Hilfe gebeten. Und der Erfolg gab mir recht und spülte mich nach oben. Ich wusste, ich bin eine Verkaufskanone. Ich war schon immer eine Verkaufskanone. Schon damals, als ich euch die rote Fahne verkauft habe, habe ich euch von jeder Ausgabe 2 Exemplare aufs Auge gedrückt. Und der Zeitgeist ruft euch und sagt, auch ihr seid Verkaufskanonen. Steigt ihr ins Leihmittelgeschäft ein und Tübingen wird Millionenstadt. Halleluja. Ich rufe es euch zu, ihr letzten Aussteiger und Berufsdemonstranten. Kehret um. Erinnert euch, wie ihr damals in dunkler Zeit heimlich mit euren Freunden Monopoly gespielt habt. Erinnert euch, mit welcher Freude ihr den besten Freunden die Parkstraße entrissen habt. Macht mit beim großen Monopoly und ihr könnt diesen Spaß immer haben. Geht nicht ins Gefängnis, geht über los, zieht 4000 Mark ein und kommt zu mir. Und kommt zu mir. Und kommt zu mir in mein Hotel auf dem Opernplatz. Der Zeitgeist liebt euch. Halleluja.
Die drei Tornados gehörten zu jener Generation, die den Zweiten Weltkrieg nicht mehr erlebt, dafür aber alle Wetter der 68er abgekriegt hatte. Daher waren sie auch politisch orientiert. Natürlich wollten die Tornados mitmischen. Kabarettkenner Volker Kühn war seinerzeit über diese neue Art erstaunt.
Das hat mich doch sehr beeindruckt, dass da eine jüngere Generation antrat, ohne jeden Respekt für das, was vorher da war. Und jetzt kommen da drei Theaterstudenten, die was völlig anderes machen. Die nämlich in die Kneipen gehen, wo sie Leute treffen, die eigentlich dort was ganz anderes wollen. Und dann fangen die plötzlich an, Lieder zu singen, die meistens auch noch Karnevalslieder waren oder irgendwelche abgegriffenen Volkslieder und fingen darauf an, neue Texte zu machen. Und zwar unbotmäßig, rotzfrech. Und unbekümmert vor allen Dingen, mit einer unbändigen guten Laune.
So wie in den frühen 80er Jahren auch der wahre Anton mit Heinrich Pachel und Richard Rogler oder Matthias Belz mit dem vorläufigen Frankfurter Fronttheater, die beide enge Verbindungen zu den Tornados unterhielten. Das künstlerische Leben dieser Generation entfaltete sich vor allem auf der Straße und in Kneipen. In den Bewegungen des Momentes waren sie die Spötter. Und sie hatten ein feines Gespür für Schlagkraft und Richtung.
Das war natürlich für uns dann schon eine Umstellung, so in diese ganzen hochgeschwollenen Reden mit Marxismus und mit Benjamin-Zitaten und so, da auf einmal zwischenzufahren mit einer ganz anderen Form von Argumentation. die eher in Richtung gegen Eier statt Argumente. Und das hat aber funktioniert und wir wurden damals sozusagen sehr schnell sehr berühmt.
Gehst du auf die Reise, denk an die Preise, zahle nicht, bestimm den Preis auf deine Weise, weil du zu wenig kriegst. Ist dir's recht, dann zahlst du nichts. Schwarzfahren ist ja so schön. Hakt nicht runter, wir wollen jetzt zusammen Schwarzfahren gehen. Auf der Straßenbahn nachts um 12:30 Tingelingeling, ob du Ticket hast oder hast keins. Tingelingeling, amüsierst du dich, komm und zier dich nicht. Auf der Straßenbahn nachts um 12:30, wer noch niemals bei Tag oder Nacht so einen Schwarzfahrerbummel gemacht, ist ein armer Wicht, denn er kennt es nicht, wie eine Schwarzfahrversicherung man macht.
Dieser Aufbruch damals, der hat auch ein bisschen natürlich mit den Spontis zu tun, dass die, wo sie gingen und standen, das machten, wozu sie Lust hatten. Und das war eben auch Straßentheater. Man darf ja nicht vergessen, die Generation, der ich angehöre, die ist gar nicht auf die Idee gekommen, auf der Straße das abzulassen, wofür wir dachten, existierendes Theater zu brauchen. Hat sich natürlich herausgestellt, dass sie, also nicht bloß Belz, sondern auch Heinrich Pachel zum Beispiel, diese Leute im Straßentheater erst richtig groß geworden sind und vor allen Dingen ihr Handwerk gelernt haben.
Agitprop war ihre Sache auf jeden Fall nicht. Sie gehörten zur Berliner Spaßguerilla, das bedeutete Volkstheater und Anarchie. Heinrich Pachel spricht von einer feinen Mischung.
Die drei Tornados hatten ganz klar ausgerichtet das Programm knallharte Politunterhaltung, aber eben Unterhaltung Milovic mit sarkastischem Polittheater zu verbinden. Und deren Devise war, die hatten ja immer kurze Sketche verbunden und verknüpft mit Songs oder Liedern, jedenfalls keine Zusammenhänge entstehen lassen, also dass das Publikum eben schwindelig gespielt wurde. Das war sozusagen der merkantile Trick der drei Tornados. Und sie waren ja eingebettet im Grunde, so wie auch Karl-Naps Graustheater oder wie als wahrer Anton, in die sogenannten Bewegungen, also die Bürgerinitiativen. In Berlin waren dann das die Mieterinitiativen und die Hausbesetzungsinitiativen.
Wir spielten ja überall, also in kleinen Jugendzentrumsälen mit 60 Plätzen bis hin zu riesigen Open Airs. Und irgendwie war das immer alles ziemlich voll. Und insofern hatten wir auch keine finanziellen Probleme, also uns ging es ganz gut. Auf den Touren von eben Flensburg bis zum Bodensee und bis Wien und so im deutschsprachigen Raum.
Holger Klotzbach. Heute betreibt er das Tippi am Kanzleramt und die Bar Jeder Vernunft. Ab 1982 war er, wie gesagt, bei den Tornados der Mann mit dem Akkordeon. Zusammen waren sie ebenso lustig wie politisch. Das Ergebnis war
Volksfeststimmung. Wir haben dafür gesorgt, dass was passiert. Und das war ja wirklich damals das Problem, dass diese Bewegung versucht wurde, kaputt zu machen durch Gewalt und politische Verfolgung und durch Kriminalisierung. Und da seit sich selber lahm machte mit Zerreden durch irgendwelche lausigen Theorien, die eigentlich nur Entschuldigungen boten, jetzt und hier nichts zu tun. Und wir haben gesagt, wir müssen überall, wo sich was bewegt, da sind wir dabei und sorgen für Stimmung, dass es weitergeht. Also wir waren nicht bei dem bewaffneten Teil der Bewegung, sondern bei der Spaßguerilla, die alles andere versucht hat, was es gab, um die Leute zu motivieren, was zu machen.
Spaß war das aus vollen Rohren. Den Schneid aber haben sie sich nicht abkaufen lassen. Große Aufregung hat in katholischen Kreisen 1982 ihr Sketch Krippenspiel gestiftet. Ein irdischer Spott auf die himmlische unbefleckte Empfängnis. Das Szenekabarett wurde wegen Beschimpfung von Bekenntnissen, Religionsgesellschaften und Weltanschauungsvereinigungen verklagt. Der Prozess ging durch die Instanzen, die Tornados wurden am Ende freigesprochen.
Ich war natürlich immer beeindruckt, wenn ich gesehen habe, dass die drei Tornados, denen ich ja oft auch in Fernsehstudios begegnet bin, die sich nichts abhandeln ließen von dem, was sie sich vorgenommen hatten. Also da konnte ein Programmdirektor kommen und sagen, das ist hier nicht vorgesehen. Und dann haben die gesagt, Also ich möchte es jetzt gar nicht sagen, wie sie reagiert haben. Das ist vielleicht gar nicht funkfähig, aber dann haben sie gesagt, dann macht euren Kram alleine, sind aufgestanden und sind gegangen.
Erinnert sich Kabaretthistoriker Volker Kühn. Die Studios der Fernsehanstalten waren ja auch nicht das Hauptbewegungsfeld der Tornados. Sie fühlten sich in den Bürgerbewegungen wohl, wo man gegen Atomkraftwerke auftrat, gegen Mietwucher oder Immobilienspekulationen.
Als klar war, wenn wir kommen, dann kommen auch viele Leute. Da hat man dann bei uns angerufen und wir haben gesagt, wir machen ein Konzert irgendwo relativ günstig, dass auch viele Leute die Gelegenheit hatten, da hinzukommen. Und während das Konzert lief, hat dann so eine Pressure Group irgendwo in der Nähe ein Haus besetzt. Und dann haben wir das verkündet am Ende des Programms, das ist jetzt besetzt und wir gehen alle dahin und machen da die Zugaben. Und dann war dann immer gleich eine Menge von mehreren tausend Leuten da und die Besetzung war erstmal gesichert.
Die Tornados waren keine modische Ulk-Truppe wie Insterburg und Co. Sie arbeiteten bei allem Humor mitten im turbulenten politischen Treiben.
Damals ja, war es ja wirklich so, dass in dieser Halbstadt genügend Raum leer stand und diese Uferleute hatten eben dieses ehemalige Filmkopierwerk der Ufer da entdeckt und wir hatten vorher an Veranstaltungen teilgenommen, auch um Geld dafür zu sammeln. Und dann wurde es eines Tages besetzt. Wir haben dann sofort dafür ein Lied gemacht und sind dahin gefahren und haben versucht, das zu unterstützen.
Der eine fragt, der andere spricht, sollen wir oder sollen wir nicht? La la, la la la. Illegal, scheißegal, denn wir haben keine Wahl. La la, la 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 la. Tralala, die ganze Szene ist wie verhext. Schon wieder ist ein Haus besetzt. Wir zahlen keine Miete mehr, noch stehen viele Häuser leer. Die spekulante Schar steht ohne Häuser da. Victoria, der Sieg ist nah.
Hier wohn ich, da wohnst du, dort wohnt unser Kakadu. La la. Schoss, man glaubt es kaum, für alle ein Gemeinschaftsraum. La 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 la. Victoria, der Sieg ist nah. Die Freaks, die singen tralala. Die ganze Szene ist wie verhext. Schon wieder ist ein Haus besetzt. Wir zahlen keine Miete mehr. Noch stehen viele Häuser leer. Die Spekulanten scheinen. Victoria, der Sieg ist da.
Und wenn wir es dann geschafft haben, wenn wir im Sommer in unserem besetzten Garten vorm besetzten Haus zusammensitzen, die Kinder spielen Demo und Werner und Iris malen gerade noch einen Regenbogen über das Wir bleiben drin an der Fassade. Und wenn dann der Briefträger säckeweise die Solidaritätspost aus ganz Europa bringt, dann schnappt ihr euch ein paar Bongos und singt
Victoria, der Sieg ist da. Singen tralala, die ganze Szene ist wie verhext. Schon wieder ist ein Haus besetzt. Wir zahlen keine Miete mehr, noch stehen viele Häuser leer. Die Spekulantenschar steht ohne Häuser da. Victoria, der Sieg ist da.
Wir haben gegen die Hysterisierung der Öffentlichkeit in der damaligen BRD gewandt. Wir haben aber genauso die Verhältnisse in der DDR auf die Schippe genommen, was ja auch zur Folge hatte, dass wir nie da rein durften. Also wir waren eigentlich von der Fraktion, sagen wir mal, von der linken Fraktion im Westen, die auch in der DDR nicht wohl gelitten waren.
Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums der Deutschen Demokratischen Republik singt jetzt für uns der Pionierchor des Strumpfkombinats Halle Saale.
Brüder im Bad unserer Freiheit, Schwestern im Sputnik empor, hell aus dem Hinterschubladen leuchtet die Zukunft hervor. Seht, wie der Zug von Millionen Betrieben tritt.
ist schon kaputt und geschlagen. Aber das Plan soll erfüllt. Arbeiter, Bauern und Meister, Enkel von Marx und Lenin, ihr seid historisch schon weiter, dank der Parteidisziplin. Brüder im Bad von zur Freiheit, Schwestern im Sputnik empor. Deutschland, dein Sozialismus bringt wahre Wunder hervor.
Mit solchen Parodien konnte man freilich bei den SED-Funktionären nicht punkten. Das war quasi Blasphemie in deren Augen. Zum Festival des politischen Liedes wurden sie nicht eingeladen, aber es gelang ihnen dennoch, in Ost-Berlin 1982 zu spielen. Heimlich in den Proberäumen der Liedtheatertruppe Karls Enkel. Wie heimlich das wirklich war, ist in den Unterlagen der Stasi-Behörde nach 30 Jahren nicht herauszufinden.
Und wir haben gesagt, die haben ja eigentlich genau dieselben Texte, die wir haben. Die wohnen auch alle in besetzten Häusern. Das gab ja da eine gewisse Parallelität. Und die haben dann gefragt, können wir bei euch spielen? Und dann haben wir gesagt, ja, wir haben da den Probenraum und so. Ich weiß gar nicht mehr die Adresse, Wenzel weiß das noch.
Hans-Eckart Wenzel, der Dichter und Liedermacher, war damals einer von Karls Enkeln und ist bis zum heutigen Tag ein guter Freund von Arnulf Rating.
Marienburger Straße Nummer 10 auf dem dritten Hinterhof, vierte Etage. Dann schmuggelten sie so stückchenweise über Freunde ihre Requisiten über die Grenze und spielten dann ein komplettes Programm. Und dann war mir klar, das ist eine Art von Kabarett, die meiner Theaterauffassung und meiner Art unglaublich nah ist. Also wir haben uns sofort irgendwie in die Arme geschlossen und wussten, wir sind an der gleichen Ecke der Welt.
Und doch waren die drei Tornados etwas unsicher.
Und dann war es auch so, da waren vielleicht 60 Leute, waren da. Wir hatten den Eindruck, die Hälfte sind inoffizielle Mitarbeiter. Und wir fühlten uns nicht ganz so gut verstanden.
Nach 30 Jahren gehen die Erinnerungen auseinander. Arnulf Rating hat die obskure Situation in Erinnerung, Hans-Eckart Wenzel mehr die Auseinandersetzung mit der Obrigkeit.
Letzten Endes hatten Sie eine ähnliche Feinstruktur, ist nicht richtig gesagt, aber Sie haben sozusagen das, was an Katholischen in Ihrer Gesellschaft war, attackiert, und wir haben das, was an Katholischen im Sozialismus da war, attackiert. Und wir haben uns beide nicht aufgerieben in dem, was das gängige Kabarett gemacht hat, also in den Wortwitzen über Politiker oder über reale Verhältnisse, sondern es hatte eine höhere Abstraktion.
Mitten durch die Stadt Berlin sieht man etwas lang sich ziehen. Viele stehen da und gucken, andere rümpfen Nasen, spucken nicht aus Stahl und Pappmaschee. Nein, aus Wasser ist die Spree. Zwischen Staatsrat und Zentralkomitee stehen drei Angler an der Spree und ein Generalmarin sieht die Angler an der Spree. Ruf, kommt lieber zur Armee, wenn ihr Langeweile habt oder Durst auf TTT.
Kleine Fische, große Fische, kleine Haken, große Haken, nicht aus Stahl und Pappmaché, nein, aus Wasser.
Ende der 80er Jahre erkrankte Günter Tews an AIDS. Damit war der Bestand der drei Tornados in Frage gestellt. Aber irgendwie war auch klar, dass die stürmische Zeit vorbei ist.
Ich glaube, wir hätten auch später sowieso als Trio uns aufgelöst, weil uns auch nicht mehr richtig was einfiel. Also, und ich fand es mehr und mehr, wurde das ja zu einem Zwang, also zusammenzusitzen, schreiben zu müssen, weil eben dann kamen so Stadttheater auch und so Auftritte, die dann auch zunehmend weniger Spaß machten, weil das eigentlich nicht so unser originäres Zielpublikum war, so Omas, die ein Abonnement hatten irgendwie. Also es machte eben mehr Spaß, auf einem Open-Air-Festival zu spielen mit richtigen Fans und ein paar so Anti-AKW-Typen richtig und so, und nicht eben vor dem saturierten Bürgertum im Stadttheater Esslingen oder so. Ne?
Die Mauer war gefallen, die deutsche Einheit vollzogen, Günter Tews kämpfte mit seiner Krankheit, Holger Klotzbach wurde Veranstalter und Arnulf Rating hatte sich mit prominenten Freunden zusammengetan.
Es gab immer Zeiten, wo die Menschen politisch sensibilisiert waren. Das waren vor Wahlen. Und da hatten wir schon aus einer alten Tradition heraus immer Gemeinschaftsveranstaltung mit anderen Kabarettisten gemacht. Da gab es eine Reihe, die hieß Durchs wilde Urnistan. Das war mit Carnaps Chaos-Theater oder später dem Fronttheater aus Frankfurt. Und dann mit dem seligen Matthias Belz auch dabei und mit Heinrich Pachel und Richard Rokler als dem wahren Anton aus Köln und wir von den Tornados und sind durchs Land gezogen. Und aus dieser Formation mit anderen Kollegen gemeinsam zuzuschlagen, ist dann 1990 der Reichspolterabend entstanden, weil wir gesagt haben, Polterabend deswegen, also das war kurz vor der sozusagen offiziellen Vereinigung, haben wir gesagt, da gucken wir uns das Brautpaar nochmal an, passen die eigentlich zusammen und wir begleiten diese Ehe kritisch und da sind dann eben eine Serie von 3 Reichspolterabenden entstanden, die innerhalb im Abstand von 2 Jahren durch ganz Deutschland aufgeführt wurden, damals mit Matthias Belz, mit Konjung und Schroth und mit Heinrich Bachel.
Die entscheidende Frage heute ist doch,
können, wollen oder sollen?
Können unsere Arbeiter überhaupt noch was leisten?
Können wir uns unsere Arbeiter überhaupt noch leisten?
Oder ist es umgekehrt?
Im Mittelpunkt der Arbeitswelt steht der Mensch.
Deshalb fordern wir die gerechte Verteilung der Natur.
Bei vollem Sonnenausgleich für Nachtarbeit.
Ohne Wenn und Aber.
Ohne Kain und Abel.
Ohne Ausbeutung von Afrika.
Mit einer Lila-Pause für den Sarotimor.
Keine Rohstoffe aus der dritten Welt.
Also?
Alkohol.
Wenn wir die Arbeitszeit radikal reduzieren auf 30 Promille pro Arbeitswoche, wird aus dem Alkoholismus am Arbeitsplatz wieder die fröhliche Trinklust als Freizeitspaß.
Humanisierung bei gleichzeitiger Alkoholisierung bedeutet also Demokratisierung und Professionalisierung.
Alkohol macht stolz.
Alkohol ist deutsch.
Alkohol ist stolz, ein Deutscher zu sein.
Was meinen Sie dazu?
Ich?
Nein, Sie.
Also ich?
Ja.
Ja, ich. Sie wollen wissen, was ich meine. Mhm. Dann fragen Sie mich mal was Leichteres.
Ja, was meinen Sie denn, was Sie da meinen, meine ich?
Dazu habe ich eine ganz klare Meinung.
Ja, was meinen Sie?
Und was meinen Sie?
Ja, ich meine, dass ich von Amts wegen gar keine Meinung habe. Oder meine ich das nur oder meine ich das nicht?
Ich meine, das ist gar keine Meinung.
Aber das meine ich ja.
Und wo lassen Sie meinen?
Ach du meine Güte.
Guten Tag, wie geht's mir denn?
Ihnen gut und mir?
Wie lange habe ich mich eigentlich nicht mehr gesehen?
Erst gestern habe ich noch an mich gedacht, so ein Zufall.
Ich denk mal an.
Und mir selbst? Ich sehe aber gut aus.
Bitte, nein.
Wo war ich denn dieses Jahr?
Sie waren in Österreich.
Mit Ihrer Frau.
Und meinen Kindern. Den Hund haben Sie diesmal vorher weggegeben.
Sie kennen da einen schönen Platz am Lago della Playa, da fahren Sie jedes Jahr hin, da kennt der Wirt Sie schon.
Sie wollen immer mal was Neues sehen, Sie haben kein Sitzfleisch, doch falsch?
Das soll auch jeder machen, wie ich will.
So wird's ausgesehen.
Ich wünsche mir jedenfalls weiterhin alles Gute.
Ich mir auch.
Vielleicht sehe ich mich mal wieder.
Das würde Sie freuen. Ich mach's gut.
Ich mach's besser.
Es war ein fröhliches Klassentreffen und die Reibungsverluste, die waren durch eine gesättigte Berufserfahrung im Grunde ausgekehrt. Also wir wussten ja, wie wir miteinander umgehen. Es war völlig, eigentlich, was das Psychische betrifft, völlig reibungsfrei, weil eben die Erfahrung da war, wie man das aufbauen muss. Also die gemeinsamen Szenen haben wir zusammen geschrieben, auch die Songs. Und jeder hatte 1 oder 2 Solonummern im Programm, für die er selber verantwortlich war. Und daraus entstand dann in Zusammenarbeit mit Uli Waller als Regisseur und teilweise auch Außendramaturg, entstand dann das Programm, und zwar innerhalb von 10 Tagen.
Der Reichspolterabend war einer der großen Kabarettereignisse in der Vereinten Republik. So viel Kleinkunstprominenz der Stunde kam später nie wieder zusammen. Dabei war das für alle nur eine Gelegenheitsarbeit. Arnulf Rating war mit Heinrich Pachel parallel mit dem Programm Wo andere beten unterwegs und er entwickelte mit seinen Freunden Holger Klotzbach und Günter Tews das Konzept für eine Mixed-Show, die dann später als Der blaue Montag große Erfolge feierte.
Wir drei hatten gemeinsam das altehrwürdige Cartier, ein Szene-, Musik- und Theaterschuppen der ersten Art, damals im Nordwest-Berlin, umgebaut in ein Varieté. Wir waren immer Freunde der Live-Kultur und haben gesagt, wenn wir Varieté, was damals eine aussterbende Form war, das gab es ja praktisch nur noch im Friedrichstadtpalast und im Hansa-Theater in Hamburg, haben wir gesagt, wenn wir das beleben, dann müssen wir neue Formen finden. Und da haben wir damals den Blauen Montag konzipiert. Und da haben Günter Tews und ich haben gemeinsam auf dem Sofa gesessen und haben alles eingeladen, was die Leute 5 Minuten unterhalten konnte. Der Blaue Montag als Stadtrevue, als lebende Stadtzeitung, die zeigen sollte, was in der Stadt los ist.
Anfang der 90er Jahre stand Arnulf Rating vor einem Wandel. Die Tornados hatten sich aufgelöst. Der Reichspolterabend war ein Nebenjob. Der Blaue Montag war die Suche nach neuen Formen. Etwas musste den Arbeitsmix stabilisieren. 1993, in dem Jahr, als Günter Tews seiner Krankheit erlag, brachte Rating sein erstes Solo auf die Bühne und hat gemerkt, dass er sich in einem völlig neuen kulturellen Umfeld befand.
Ich habe dann gesagt, ich versuche, was zu machen, was die Zeit auf eine andere Weise karikiert. Also diese Marktradikalisierung, die da vorgefallen ist. Und ich habe dann lauter Modelle entworfen, wie Politik eben zu vermarkten ist, wie Politik privatisiert werden kann, diese ganzen Modelle, zum Beispiel in dieser Otto-Katalognummer. Das war dann immer mein Versuch, das so auszudrücken.
100 Jahre Kabarett, aber davon die Hälfte, 51 Jahre Otto-Katalog, 51 Jahre Grundgesetz. Das ist ein ganz entscheidender Zusammenhang, meine Damen und Herren. Das sind hier heute für Sie einmal 1284 Seiten zum Brechen, voll mit allem, was die Mutti vom Sofa haut, was den Papi scharf macht. Von der süffigen Socke bis zur satten Sauna, vom feurigen Feinrippschlüpfer bis zur findigen Festplatte, von der rasanten Rammeltüte bis zum rückstandsfreien Retortenkind. Das sind 800.000 Verkaufsschlager für groß und klein, für dick und doof. Das ist einmal 4 Farben Hochglanz im Kunstdruck hergestellt. Jedes einzelne Angebot lecker abgebildet. Knackige Models, tolle Stories, purzelnde Preise. Hier können Sie Schnäppchen schnüffeln und trüffeln, schlemmern, schnuppern, sabbern, schlabbern, rund um die Uhr wählen, bis der Notarzt kommt. Aber meine Damen und Herren, was ist jetzt das? Ein Wahlzettel. Meine Damen und Herren, da bekommen bei uns heute erwachsene Menschen alle 4 Jahre einmal einen solchen Zettel in die Hand gedrückt. Und das ist, wenn die Kamera das bitte einmal mal zeigen kann, einlagiges Papier in Locus-Qualität unter Sibirien-Niveau. Das würde man heute auf Deutsch gesagt keinem Arsch mehr zumuten. Und das ist jetzt einmal ganz schlicht einseitig, einfarbig im Kartoffeldruck hergestellt. Jeder einzelne Posten ohne Fotos, ohne Inhaltsangabe. Jeder Artikel in der Regel einmal ganz schlicht mit 3 Großbuchstaben gekennzeichnet. Und so sollen Sie hier für 4 Jahre ohne Garantie und Rückgaberecht etwas auswählen, wo man sich nicht einmal die Mühe gemacht hat, auch nur den ungefähren Preis einmal daneben zu schreiben. Meine Damen und Herren, während Sie hier alles mit 14 Tage Rückgaberecht auswählen und alles, was Sie kaufen, selbstverständlich mit voller Gewährleistung und 24-Stunden-Service ist, da suchen Sie auf diesem Lappen vergeblich die Servicenummer und den Kundendienst. Da ist nicht mal eine Telefonnummer drauf, wo Sie sich beschweren können. Und meine Damen und Herren, während Sie hier auswählen und ankreuzen können, so viel Sie wollen, da wird dieser Bestellzettel ungültig, sobald Sie mehr als ein Kreuz machen. Und damit, meine Damen und Herren, kommen wir einmal ganz unverbindlich zum Preis. Hier steht hinter jedem Artikel der exakte Preis in D-Mark und Euro auf Heller und Pfennig ausgerechnet. Und den zahlen Sie natürlich erst, wenn Sie die Ware erhalten haben, die Größe passt, die Farbe stimmt und alles funktioniert. Aber hier, meine Damen und Herren, da zieht Ihnen der Geldeintreiber dieser dubiosen Firma, der Finanzminister, das Geld einmal praktisch nach eigenem Gutdünken monatlich, jährlich, vierteljährlich bei der UMTS-Versteigerung und an der Tankstelle aus der Tasche und von Ihrem Konto ab. Und zwar ohne, dass Sie sich erinnern können, ihm jemals eine Einzugsermächtigung erteilt zu haben. Wenn Sie sich dagegen beschweren, dann sagt man Ihnen, das ist normal. Das ist das Kleingedruckte im Gesellschaftsvertrag. Das ist auch ohne Ihre Unterschrift gültig. Da sage ich Ihnen ganz klar, meine Damen und Herren, das ist billige Abzockerei. Das ist ein Fall für die Stiftung Warentest, meine Damen und Herren. Dieses Papyrusblatt ist aus der Vorgeschichte der Menschheit. Das passt nicht mehr ins Zeitalter von Internet und Coca-Cola. Das erinnert mich an Muttis Lebensmittelkarte, mit der sie früher auf dem Schwarzmarkt rumgestreut ist. Das gehört ins Museum für Völkerkunde und Vorgeschichte. Das wollen wir nicht mehr sehen.
Meine Damen und Herren.
Seine Spezialität ist, dass er die Kraft hat, Politzusammenhänge sozusagen auf engstem Raum zusammenzufassen. Entweder in guten Karlauer oder in sprachliches Bild, in eine Metapher, in einen guten Analogievergleich.
Manchmal erinnert mich so eine Art der Ansprache daran, wie er so bestimmte Szenen sozusagen erklärt, also in den Kommentarebenen hat das. Und dann erinnert mich manchmal der Tonfall daran, wenn er in so eine sehr große politische Schärfe reingerät, dann nimmt er eigentlich die Fahrt scheinbar zurück aus der Stimme und er unterläuft das so eigensinnig. Daran erinnere ich mich, dass es auch bei den Tornados so war.
Holger Klotzbach dagegen findet das rückblickend alles gar nicht so grandios.
Wir hatten eigentlich von nichts richtig Ahnung, aber das richtig. Also wenn man sich das heute anhört, das ist ja zum Weglaufen zum Teil. Also man kann es als historisches Dokument mittlerweile, da kann man es noch vielleicht gutieren, das ein oder andere Stück.
Man muss dazu sagen, dass die drei Tornados halt immer mit dem leichten, dilettantischen Anklang sehr komödiantisch waren. Und das machte aber diesen Reiz auch aus.
Von den Liedern hat Rating gelassen. Er konzentriert sich auf die Rolle des Ekstatikers, die er schon bei den Tornados so exzellent beherrschte.
Wir müssen nur noch die Straßen rollstuhlgerecht gestalten und überall Treppenlifte einbauen, dann ist es das. Und dann wird das ICC unser großes Gemeinschaftscenter mit Mahlzeit auf Rädernausgabe und dienstags und freitags Seniorensitztanz, agiles Altern mit den Stones und den Pudis. Dann boomt das hier. Sabrina Seniorenservice stellt neue Leute ein. Aus dem Kongresszentrum wird ein Roll-in-Cookie-Den-Shopping-Center mit XXL Windelland und Diätparadies. Ein Magnet für das alternde Umland. Das ist der Aufschwung alt. Brüder und Schwestern, ich gestehe es, ich bin viele Irrwege gegangen. Oh ja, ich bekenne es, ich habe bis vor kurzem dem Jugendwahn gefrönt. Ich habe mich noch bis vor kurzem in enges Trinktangas hineingezwängt, wie in die werberelevante Zielgruppe der 16- bis 26-Jährigen. Ich habe mich mit Epiliergeräten an den falschen Stellen gefoltert.
Adolf Rating war die Handgranate, also Günter Tiefs sozusagen als Elder Statesman und Adolf Rating, der Komiker, der Turbo. Das war so wie beim Kölner Kolonia-Duett, mehr die Richtung das Ei, der auf sich rumtrampeln ließ, nicht ganz so wild. Und Arno Frating war der Ekstatiker, über den Wolfgang Reuss mal gesagt hat, der ist so voller Ekstase, der darf eigentlich nur noch im Altersheim auftreten, damit die Welt nicht auseinanderbirst.
Reuss war ja ein begeisterter Ekstatiker. Er fand alles, was Ekstase auslöste, fand er gut, wo man die Leute aus einem normalen Zustand herausbringt. Und das war genau das, woran wir ja auch gearbeitet hatten. Und das war nicht oft, dass man so jemanden getroffen hat. Und das war gut.
Wenn man Arnulf Ratings Kabarett näher betrachtet, kann man deutlich seinen politischen Werdegang sehen. Von den 68ern über die Sponti-Bewegung bis ins vereinte Deutschland. Sehr wohl hat er die gesellschaftlichen Veränderungen nach der deutschen Einheit genau beobachtet, doch unbeirrt fordert er von der Gesellschaft, soziale Verantwortung zu übernehmen. Und seine Angriffsfreude, mit der er seinen Überzeugungen folgt, ist nicht zu bremsen. Sein Gerechtigkeitssinn lässt sich durch keine modische Floskel beruhigen.
Die Betroffenheit entscheidet darüber, wie man handelt und was man auf der Bühne sagt. Man ist hier selber für das verantwortlich, was man tut und sagt jetzt, dulde ich das alles, was es da gibt? Und dann sagt man eben an ein paar Punkten nein. Und dann ist es eine ganz persönliche Geschichte. Deswegen lebe ich auch heute noch in einem gewissen anti-autoritären Verhältnis gegenüber diesem Staat und einem unorganisierten Verhältnis, weil das gar nicht zu organisieren ist, sondern dass man ganz konkret sagt, da ist eine Grenze, da mache ich nicht weiter und da tue ich aber jetzt auch was und verändere das. Und das ist eben in den 70er, 80er Jahren bei uns verbreitet, gab es dafür natürlich keine politische Mehrheit, sondern es gab mehrere Leute, die das betrieben haben und das war interessant. Und daraus hat sich ja heute auch was entwickelt, was noch nicht ganz tot ist, was leider sehr abgeschwächt ist. Einspruch gegen bestimmte Geschichten, also Asylgeschichten oder gegen die Militarisierung der Politik oder im Handel, in der Globalisierung. Alle diese Aktionen, die ja von den Parteien überhaupt in keiner Weise abgedeckt werden und da auch nicht aufgehoben sind, wo ich mich immer frage, sind eigentlich alle, es ist ja egal, ob das FDP, CDU oder CSU, sind eigentlich alle damit einverstanden, dass wir plötzlich
Deutschland sich wieder bewaffnet, wo Franz Josef Strauß noch gesagt hat, jeder Deutsche, der mal eine Waffe in der Hand nimmt, dem soll die Hand abfallen, wo man sich doch fragt, was passiert hier eigentlich? Und so ist es in vielen Sachen, dass einfach akzeptiert wird.
Wer war das? Sag mal, Leute, spinnt ihr eigentlich? Was soll das denn mit dem Teil auf Ausländern umzuschlagen? Das ist doch total krank, das ist doch echt behämmert. Wie kann man denn als zivilisierter Mensch mit so einem abartigen Teil überhaupt rumlaufen? Leute, das ist ein Haushaltsgerät aus der Zeit von Fred Feuerstein und Barney Geröllheimer. Und das bringst du auch gar nicht. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal Nachrichten geguckt habt. Das sind doch nicht nur Kriege, wo Migranten produziert werden. Das sind nicht nur Brände, Hungersnöte, Überschwemmungen. Da werden überall auf der Welt pausenlos Migranten in Serie produziert, die irgendwann bei euch in der Straße auflaufen. Das könnt ihr mit eurem Baseballschläger gar nicht alles abarbeiten. Da holt ihr euch einen Tennisarm. Leute, denkt doch mal nach. Im Leben eines jeden jungen Menschen kommt mal der Zeitpunkt, wo er sich entscheiden muss, in welcher Mannschaft er mitspielen will. Bezirksklasse oder Bundesliga. Und wenn ihr euch weiter mit irgendwelchen Indern nachts hinter den Plattenbauten an der Imbissbude rumschlagen wollt, dann bleibt in eurer drittklassigen Bezirkskameradschaft. Wenn ihr aber in einen absoluten Spitzenkampfsportverband wollt, in dem absolut kein Türke antritt, dann kommt doch einfach zu uns. Leute, wir haben eine Spitzenausrüstung. Bei uns ist nicht alles von Tschibo. Wir haben einen Waffenladen, das kriegt ihr legal in keinem normalen Geschäft. Nur Markenprodukte von Walter, Mauser und Heckler und Koch. Richtig gutes Zeug. Da klappt jedem Hardcore-Fan das Messer in der Tasche auf. Und Freunde, mit mir könnt ihr auch ganz locker über Geld reden. Bei uns war es immer schon klar, dass es für gute Arbeit gutes Geld geben muss. Das steckt schon in unserem Namen drin. Soldat, das kommt von Sold. Und wenn der Verteidigungsminister mal nicht genügend Geld auf der Tasche hat, dann müssen wir mal zeitgemäß über Sponsoring nachdenken. Leute, wenn wir jetzt auch im Kampfeinsatz unsere Freiheit am Hindukusch verteidigen, dann muss das auch mal live im Fernsehen übertragen werden. Wir brauchen nicht nur einen Bibelkanal, wir brauchen nicht nur einen Kinderkanal, wir brauchen einen Kampfkanal. Die deutsche Antwort auf Al Jazeera. Und dann steigt die Einschaltquote und dann ist im Werbeumfeld echtes Geld da. Da muss man aber auch ein bisschen Geld für die Bilder ausgeben. Leute, bei den 43 Millionen Tacken, die in so einem Tornado drinstecken, spielen doch die paar Eier für die Webcams keine Rolle mehr. So wollen die Fans das doch haben. Ran, in der ersten Reihe dabei sein. Da kannst du den Originalsound der Maschinengewehrsalve aus Kundus als Polyphon-Klingelton auf dein Handy runterladen. So will doch ein deutscher Junge angeklingelt werden. Und dann machen wir auf die Tornados Werbung drauf und dann kommt die Asche wieder rein. Das sieht doch einfach gut aus. Müllermilch, Coca-Cola, Fruchtzwerge. Also überlegt euch das, ob ihr weiter mit diesen abartigen Teilen durch die Gegend rennen wollt. Die haben doch gar keine Zulassung, da kann euch der nächste Tierschützer einen reinhängen. Oder wollt ihr nicht doch lieber in einen Verein, wo die Ausrüstung TÜV geprüft, DIN genormt und international zugelassen ist, nach allen Regeln der Genfer Schlachtordnung? Dann hört es aber auf, hier nachts an der Imbissbude Inder zu verhauen, du. Solange schon eine goldene Regel. Wenn wir Ausländer jagen, machen wir das im Ausland. Hiermit kommst du höchstens in den Knast. Bei uns hast du in 2 Jahren eine abgeschlossene Berufsausbildung. Denk mal drüber nach.
Und wenn so eine Veranstaltung wie Sabine Christiansen ernst genommen wird, dass das also quasi unser elektronisches Parlament ist, diese Nickneger da aus dem Bundesverband der deutschen Industrie und diese Generalsekretäre eben, wo ich wirklich nur sagen kann, Sekretär kommt von Sekret, also das ist für mich integraler Bestandteil meiner Weltsicht. Ich finde das abgrundtief lächerlich und insofern muss ich da gar nicht trennen, ich muss hier einen Gedanken oder hier so mit Wurm an der Angel irgendwas verpacken oder so.
Und hier tritt Rating sogar zum eigenen Berufsstand auf Distanz. Alle Lächerlichkeit im Alltag liegt doch auf der Hand. Darüber müsste im Grunde keiner mehr reden.
Lächerlich finde ich, dass das eigentlich eine Sache ist, die nicht öffentlich stattfindet von 95% der Leute, sondern dass man dafür in einer separaten, abgetrennten Gruppe Eintritt nehmen muss und das als Kunstform verkaufen muss. Das ist dann schon wieder witzig und da muss ich sagen, davon leben wir auch recht gut. Da leben wir wie die Made im Speck und sind natürlich auch irgendwo der Wurm an der Angel.
Der Kabarettist als Objekt und Subjekt zugleich. In jedem Fall ist Arnulf Rating ein politischer Mensch aus Leidenschaft. Der Individualist und exzellente Solist mag dennoch das Mannschaftsspiel über alles. So kam es neben dem Blauen Montag in Berlin auch noch zum Blauen Mittwoch in Frankfurt an der Oder.
Das ist einfach die Freude, mit anderen was zu machen. Man trifft da Kollegen, dann unterhält man sich im Bus. Das ist so eine Crossover-Kultur, wo sich was schön mischt, wo man Anregungen kriegt, wo Leute auf die Idee kommen, ach, wir machen mal was zusammen. Und das gefällt mir gut. Ich habe ja immer ein bisschen was gegen den Versuch, die ganze Kultur zu kommerzialisieren und totzureiten. Ich bin ein alter Vertreter von lebender Kultur. Und warum soll man das nicht nach Frankfurt an der Oder bringen, wenn man die Gelegenheit hat?
Der Blaue Montag wie der Blaue Mittwoch sind nicht nur schreiend bunte Abende, sie sind auch Talentshows, bei denen zum Beispiel der Deutsch-Türke Murat Topal seinen Karrierestart hatte.
Wen treffe ich da? Üsküdar, diesen türkischen Hausmeister aus Kreuzberg. Der war nämlich mit seiner ganzen Familie im Kleintransporter unterwegs. Und wir haben den angehalten, weil seine Frau auf dem Beifahrersitz nicht angeschnallt war. Schönen guten Tag, wir haben Sie angehalten, weil Ihre Beifahrer nicht angeschnallt waren. Oh mein Gott! 50 Jahre leben wir Deutsche da, nie Probleme mit Polizei. Wissen Sie, haben wir jetzt so kleines Super-Exklusiv-Import-Export-Obst-Gemüse-Geschäft? Nie Probleme mit Polizei, ja? Und jetzt das. Was hast du getan? 40 Jahre, nie Probleme mit Polizei und jetzt bringst du diese Schande über unsere Familie. Ich wollte den Mann gerade beruhigen, schaltet sich seine Mutter vom Rücksitz aus ein.
Junge, ich hab dir doch immer gesagt, nimmst du nicht Eiche, Eiche keine gute Frau. Hab ich dir immer gesagt, nimmst du Fatima.
Leute, ihr glaubt nicht, was da los war. Der Mann schrie die Frau an, die Frau die Mutter den Sohn. Ihr wollt die ganze Sache nur beenden, wurde ein bisschen heikel, hab gesagt, okay, alles klar, passen Sie auf. Wir belassen es nochmal bei einer kostenlosen Verwarnung. Jetzt ging meine Probleme erst richtig los. Weil Üsküdar muss mir natürlich unbedingt seine Dankbarkeit erweisen. Steigt aus dem Auto und geht zum Kofferraum und fängt an, Obstkisten auszuladen.
Spaß macht ja die Entdeckerfreude und mit Leidenschaft mache ich meine Arbeit auf der Bühne. Dinge denken, die neu sind, Menschen bewegen mit den Stimmungen, die im Land sind, die nicht allzu sehr in Trübsal und auch nicht zu sehr in Ernst. Wenn Deutsche trübsinnig und ernst werden, wissen wir ja, was dabei rauskommt. Also das macht mir Spaß und das ist für mich eine Lebensnotwendigkeit, daran zu arbeiten. Und da ist es natürlich schön, genau wie andere Leute in eine Partei gehen, ist es gut, wenn man sich versichert, da gibt es noch mehr so Bekloppte, die daran mitarbeiten und die einmal in der Woche zu versammeln, das macht Spaß.
Und das als Freiberufler. Das bringt Risiken mit sich. Erfolg lässt sich nicht zwingen.
Ich habe alles erlebt. Ich habe schon mal in einer Deutschlandhalle gespielt oder in einem Wohnzimmer in einem besetzten Haus in Gelsenkirchen. Mal ist das mehr, mal ist das weniger. Mal ist auch das, was ich mache, erfolgreicher, mal ist es weniger erfolgreich. Also Angst habe ich da überhaupt nicht. Ich war immer schon eine Ich-AG, bei mir selber angestellt und da gibt es immer die Tarifauseinandersetzung, die manchmal sehr hart sind, weil das Geschäft vielleicht schlechter läuft, als die eigenen Bedürfnisse sind. Aber insgesamt ist es ein stabiles Verhältnis. Ich will mich nicht entlassen und ich kann mich auch nicht entlassen.
Und noch eine kabarettistische Institution hat Rating ins Leben gerufen, den politischen Aschermittwoch in der Treptow Arena in Berlin.
Naja, das ist sozusagen so eine Mutation und Wiederbelebung des Reichspolterabends-Gedankens, dass man sich einmal versammelt mit hochkarätigen Kräften, um versucht, politisch Einfluss zu nehmen. Es ist ja so, dass man als Kabarettist auch, das findet ja dann immer mehr in Kabaretts statt und der Versuch, wirklich politisch Einfluss zu gewinnen, da ist eben der Aschermittwoch ein großartiger Tag eigentlich, wo die Parteien sich in die Provinz verziehen und die Lufthoheit über den Stammtischen versuchen zu erobern und in Berlin ist nichts und da haben wir gesagt, da gehen wir nach Berlin rein und da zeigen wir Flagge und bekennen Farbe und es ist immer so, dass da eine gute Anzahl von Kollegen bereit ist mitzumachen und dann funktioniert das.
Meine Damen und Herren, ich darf Ihnen jetzt einen Gast ankündigen. Er ist auch ursprünglich in Franken geboren, aber er ist dann nach Leipzig geflüchtet, kann man nicht sagen. Er sagt, er ist Vollzeit-Ossi. Er ist ein aufsteigender Stern im deutschen Kabarett. Begrüßen Sie Matthias Tretter!
Ja, schönen guten Abend. Ich freue mich wahnsinnig, dass ich heute Abend hier sein kann in Berlin. Ich komme gerade aus Stuttgart. Da wird man dankbar. Ja, ich stand heute am Bahnsteig in der schwäbischen Landeshauptstadt, mitten im revolutionären Zentrum. Dort, wo alles angefangen hat. Erst Stuttgart, dann Tunesien, jetzt Ägypten und Libyen. Kairo 21.
Ich glaube, das ist im gewissen Sinne ein Stück Weiterleben der Utopie, die in den drei Tornados drin steckte. Nämlich auch etwas gesellschaftlich zu bewirken. Arnulf hat sich nie auf den Markt reduziert und auf das Geld verdienen, sondern für ihn ist eine gewisse inhaltliche Nähe immer etwas sehr Wichtiges. Und in der Organisation und der Durchführung des politischen Aschermittwochs ist er mit einer unglaublichen Würde quasi ein Gastgeber, der sich sehr zurücknimmt. Er spielt da nicht den Star auf, obwohl er das alles macht. Er holt sehr gute Kollegen an, die alle da sehr gerne spielen.
Trotz der Jahre hat sich seine Wildheit nicht gelegt. Noch immer erinnert seine Körpersprache zuweilen an die ungelenken und übertriebenen Posen von früher. Dabei ist Rating alles andere als ein derber Mensch. Er gehört zu den wenigen, die selbstbewusst und bescheiden gleichermaßen sind. Er ist ein generöser Kollege und seine Bilanz kann sich sehen lassen.
Es gibt immer Zeiten, da ist man in der Minderheit, wie zum Beispiel als Atomkraftgegner. Irgendwann übernimmt das dann mal eine Kanzlerin. Es gibt Zeiten, da ist man als Schwuler in der Minderheit. Ich habe ja damals mit den Tornados als einziger heterosexueller Familienvater von drei Kindern mit zwei Schwulen zusammengearbeitet. Damals durften Schwule noch nicht heiraten. Wir haben da Witze drüber gemacht und Szenen. Und dann ist auf einmal ein Schwuler regierender Bürgermeister. Und das ist auch gut so. Also man greift Themen auf, die in der Gesellschaft erstmal natürlich in der Minderheit sind. Wie heute der Gedanke, dass man Finanztransaktionen besteuert und irgendwann wird das dann mal Mehrheit. Und ein paar Dinge erlebt man, ein paar Dinge erlebt man nicht.
Also wünschen wir ihm Gesundheit, alles andere macht er ohnehin selbst. Unermüdlich ist er nach wie vor und wirkt dabei gelassen und freundlich. So ein Mann muss einfach in sich ruhen.
Wahrscheinlich ruht er in sich so, wie ein Kreisel in sich ruht. Der Kreisel ruht ja nur dann in sich, wenn er nicht umkippt. Und er kippt nur dann nicht um, wenn er in einer ständigen Bewegung ist. Und dadurch sieht er aus, als ob er ruht. Wenn er wirklich ruht, der Kreisel, dann fällt er um. Und so vermute ich, ist es auch beim Arnulf Rating. Er ruht dadurch in sich, dass er wirbelt mit großer Freude. Ich vermute auch mit hohem Energieverbrauch. Und schafft es aber gleichzeitig ja noch, seine intakte Familie zu beglücken. Das ist großartig.
Ich habe Arnulf immer als die etwas stillere, freundliche Sonne gesehen, die etwas unglaublich Warmes und Menschliches ausstrahlte, während die anderen beiden stark in der Überzeichnung und in der Exzentrik funktionierten. Und er hatte vielleicht so eine Funktion wie Buster Keaton, wenn ich ihn mit dem Stummfilm vergleichen würde. Und die anderen waren mehr auf so einer Chaplinesken oder auf einer viel stärker überzeichneten Ebene. Und das war eine sehr geniale Kopplung.
Die drei Tornados hatten Tempo, Witz und Haltung. Daran hat Arnulf Rating festgehalten und damit vor allem auch das weithin anerkannte Markenzeichen Rating geschaffen. 2003 hat er den Deutschen Kleinkunstpreis bekommen. Vor drei Wochen hatte sein neues Programm Stresstest Deutschland Premiere. Wie es sich für einen guten politischen Kabarettisten gehört, aktualisiert er natürlich ständig weiter. Diese Nummer über den Bevölkerungsrückgang wird er aber noch lange spielen können.
Die Deutschen werden aussterben, noch bevor unsere Atommülle aufgehört haben zu strahlen, sind wir tot. Dann gibt es keine deutsche Kultur mehr. Dann gibt es keinen deutschen Kevin und keine deutsche Angelique mehr, die sich nebenan im Starbucks-Kaffee treffen, um Latte Macchiato zu trinken und Muffins zu essen und Tweets bei Facebook zu posten. Diese ganze Kultur ist weg. Dann gibt es keinen deutschen Sandro und keine deutsche Chantal, die als deutsche Soldaten unsere deutsche Freiheit am deutschen Hindukusch verteidigen. Und auch über Weihnachten für uns da draußen die Stellung halten, damit wir hier an der Heimatfront friedlich unsere weltberühmte deutsche Weihnacht feiern können, wo wir unter der dänischen Douglas-Tanne um den sibirischen Ikea-Tisch zusammensitzen, um die polnische Hafermastgans zu essen. Ja, so ist es doch.
Heute in den Querköpfen Stresstest fürs Vaterland, dem Kabarettisten Arnulf Rating zum 60. Geburtstag. Eine Sendung von Harald Pfeiffer, Redaktion Fabian Elsässer.
Stresstest, es hat sich ja gezeigt, die Deutschen sind wunderbar aus der Krise gekommen. Man hat sie vollgepackt mit Schulden und sie haben überlebt. Dann ist die Frage natürlich, werden wir unter Stress besser oder wie lange halten wir das noch durch? Und dazu gehe ich mit Schwester Hedwig und Dr. Mabuse durchs Land und vor Ort schauen wir uns die Patienten an. Während Dr. Mabuse den Auftrag bekommen hat, weil er seinen Auftraggebern, der Bertelsmann Stiftung, ein positives Ergebnis versprochen hat, weiß Frasade, wie genau, wir Deutschen sind überbewertet und das geht vielleicht mit Tabletten noch einige Jahre, aber eigentlich fällt es uns sehr schwer.